Wie ihr seht, habe ich heute, ich war heute nicht untätig. Ich habe sehr, 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 sehr tüchtig an meinem ersten Sonnenbrand des Jahres gearbeitet.
Schön.
Haben wir gut noch gelungen, Viren? Wie ich finde.
Genau. Zum Virus komm, noch ein bisschen Krebs dazu.
Ja. Kommen meine Zähne auch wieder schön zur Geltung, das Weiß. Ich fühle mich wieder wohl mit meiner Gesichtsfarbe. Vorher sah ich so ein bisschen aus wie Dö unter der Achsel, aber jetzt habe ich wieder so einen leichten Ton. Nö, sonst war ich heute auch sehr aktiv. Ich bin einfach nach Berlin gefahren, um einen Podcast aufzunehmen und dann morgen direkt wieder wegzufahren.
Warum nimmst du nicht das tolle Internet aus der Heimat?
Genau aus diesem Grund. Genau aus diesem Grund bin ich einfach mal anderthalb Stunden nach Berlin gefahren, um einen Podcast aufzunehmen. Der aber, und das ist hier die erste Erkenntnis für diese Woche, der aber in den letzten Wochen, beziehungsweise seit Staffelbeginn Nummer 3, ja sehr an Hörern zugenommen hat. Und ich bin am Wochenende darauf aufmerksam geworden, wie das zustande kommt. Und das ist irgendwie eine sehr unsexy und ein bisschen ernüchternde Erklärung. Das Kind, der Sohn, war bei mir, beziehungsweise, ja, er war bei mir. Und der hört ja unseren Podcast. Und vor allen Dingen hört er den Podcast immer zum Einschlafen. Und da er gedächtnismäßig, ähnlich spatzenmäßig unterwegs ist wie ich, vergisst er immer, wenn er eingeschlafen ist, wo er aufgehört hat, beziehungsweise bis wohin er gehört hat. Also fängt er immer noch mal von vorne an zu hören. Das heißt, er kommt irgendwie auf 12, 13 Plays pro Folge wahrscheinlich. Und so erklären sich unsere immens, ich möchte fast im pandemischen Kontext sagen, wie sagt man, exponentiell gestiegenen Hörerzahlen. So erklären die sich.
Erstens, im Memory schlägt er dich trotzdem noch. Und zweitens, er kannst du eigentlich nur maximal 7-mal hören, oder? Zum Einschlafen, bis dann die nächste draußen ist.
Ja, wahrscheinlich
macht das dann auch irgendwie.
Ja.
Bist du bei 14?
Ja. Und Rucki Lecki ergibt sich da exponentielles Wachstum. Und schön, dass du es sagst, Tobias. Denn zwischen all den Sexbots, ich habe das heute tatsächlich mal geguckt, ich war bei 123 Sexbot-Instagram-Dingern, waren tatsächlich auch zwei sinnvolle, das Proletariat betreffende Meldungen, nämlich von Lea, die ist Entwicklungspsychologin aus Leipzig und die hat gesagt, es ist völlig normal, gegen seine Kinder, die älter als 5 sind, im Memory auch mal zu verlieren, weil die visoräumlichen Merkfähigkeiten ungeübt einfach ein bisschen besser sind. Aber mit etwas Übung und vor allen Dingen mit strategischem Spiel dürfte man auch die Drecksfenster immer wieder beim Memory schlagen, hat sie gesagt. Also sie hat mir Mut gemacht und mir glaubhaft versichert, dass ich wahrscheinlich nicht an einer seltenen Form der Frühdemenz erkrankt bin.
Aber es ist ja auch nachgewiesen, dass, und wir wissen ja, dass du Corona hattest, dass das auch das Hirn angreift.
Ist es, weil ich dir vorhin gesagt habe, dass du mich beim Mittagessen gestört hast? Oder warum machst du jetzt hier so einen Arschloch-Move?
Nee, ich will dich damit unterstützen, dass du gar nichts dafür kannst, dass es bei dir irgendwie... Dass bei auf deiner Tafel, auf deiner LED-Wand halt nur noch 5 kleine Ioden leuchten, keine Ahnung.
Es reicht halt nicht. Ne? Das ist, aber das hat ja Gründe. Das ist ja plausibel.
Weißt du, da eilt man ihm zur Hilfe. Da möchte man irgendwie auch mal sagen, ja, Ball flach halten, Leute. Der Junge, der kann nichts dafür. Und dann sowas,
du
Dankeschön.
Du brauchst ihm nicht mehr zur Hilfe eilen. Das versteht er ja mittlerweile nicht mehr.
Nee. Das ist Corona so ein Lochgras da oben. Da muss Dieter Bürgi erstmal vorbeikommen.
Super Friendship-Move von dir, Tobias. Ja, Robin, mach dir keine Sorgen. Du hast keine Demenz. Du bist einfach nur verblödet, weil du Corona hattest. Danke.
Ja, das ist eine Auslegungssache. Okay, wenn du das so hören möchtest. Da sind wir wieder bei Memory. Aber weißt du was, das Gute ist, am Ende des Tages vergisst du eh, was ich gesagt habe, von daher. Alles gut.
Stimmt. Und Zuschrift Nummer 3 von Stefan Liedtke. Der hat Bezug genommen auf die Anekdote, als ich mir meine letzten 2 Videos bzw. Blu-rays aus einer handelsüblichen Videothek ausgeliehen habe vor 7 oder 8 Jahren, die ich, ihr erinnert euch, etwas verspätet zurückgegeben habe. Und irgendwie 358 Euro Säumniszuschlag draufpacken musste. Er hat gesagt, ein Kumpel von ihm kann das noch toppen. Und das ist noch bescheuerter. Der hatte sich damals ein Angelsimulatorspiel für die PlayStation 1 ausgeliehen. Das Lustige ist, ich weiß, welcher Kumpel das ist und der wohnt neben einem Teich, wo man angeln kann. So, der hat sich für die PS1 so ein scheiß Angelspiel ausgeliehen und hat das ein Jahr lang nicht zurückgegeben. Und ich habe mit meinen mathematischen Fertigkeiten einfach mal ausgerechnet, bei einem durchschnittlichen Säumniszuschlag von 1,50 Euro pro Tag kommen wir hier auf 550 Euro für ein Angelspiel für die PS1. Da will man einfach sofort lachend in eine Handkreissäge reinrennen.
Ja. Der hätte auch ein paar Mal schwarz angeln können, da wäre ein billiger weggekommen. Im Teich.
Ja.
Dö hatte das sicherlich auch, das Spiel.
Einmal schwarz angeln kostet 600 Euro. Also das.
Okay, aber damals.
Wie viel? 600?
Damals vielleicht nicht.
600, ja. Jetzt. Und selbst wenn du eine Angelberechtigung hast. Und du angelst mit lebendem Köderfisch, kostet das 6.000 Euro.
Ja.
Das meine ich auch. Da langen die zu.
Am Grünen See in Borchemnitz standen nämlich solche Schilder, dass Schwarzangeln bis zu 20.000 Mark kostet. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein abschreckendes Horror-Ding war oder ob das tatsächlich reelle Zahlen waren damals.
Das ist so ein, wir nehmen das Abartigste, was passieren kann, dass du als Wildfischer mit Netz dort reingehst, alles rausholst und dann schwarz auf dem Markt einfach an Mann bringst. Dann kommst du auch auf 20.000 Mark Strafe, aber nicht, wenn du da mit deiner Stippe aus dem Lidl sitzt und dir drei Plätzchen holst fürs Brötchen. Das kannst du vergessen.
Ich kann mich nämlich erinnern, dass motiviert durch diese angstmachenden Schilder am Grünen See in unserer alten Heimat, dass da Kumpels von uns auch schwarz geangelt haben in der Nacht und dann kam ein Auto angefahren und die hatten Angst, dass das, wer auch immer, Fischereiwacht oder wie auch immer diese Instanz heißt, wie heißt denn das?
Das ist ganz normal die Fischereibehörde oder die Polizei, die dürfen das auch.
Genau, und jedenfalls kamen Autos angefahren und aus dieser Angst heraus und diesem Damoklesschwert, was auf diesen Schildern, diese 20.000 Mark, dieses da über ihnen schwebte, haben sie ihre Angelruten ins Wasser geworfen. Was hat er denn noch? Ach so, und Schmidt-Happens hatte noch den Nachtrag zur letzten Woche zu Wohlschmecken, denn du bist gleich dran, dann haben wir nämlich unsere HörerInnen-Zuschriften abgearbeitet. Nachtrag zum Hänsel und Rätsel letzte Woche zu wohlschmeckenden Sprichwörtern mit aktuellem Bezug, auch mit Bedacht unserer Halsschlagadern, zur Nichtstuerei der katholischen Kirche. Das Leben ist kein Kinderschlecken.
Das ist richtig.
Das sieht man aber, wie gesagt, in der katholischen Kirche ein bisschen ein Stück weit anders, ne?
Oh, das habe ich aber, also ohne diesen Kontext der katholischen Kirche, ich hab ähnliches Verhalten auch bei Dö schon gesehen.
Ja. Was?
Ja, bei deinem Geburtstag als Kind 1.
Ah, stimmt!
Warte. Wo Kind 1, was gab's denn da? Dahl haben wir gegessen, war? Eine Dahl.
Ja.
Und Dö hatte Kind 1 mit. Und ja, wie das bei Kleinkindern so ist, essen die ja halt mit Augen und Nase. Und dann nahm Dö das Kind in seinen Arm, oder besser gesagt, den Kopf zwischen seinen Händen, ja. Leckte einmal drüber und sagt, so, das geht auch.
Nein!
Warum Gesicht waschen?
Ich will sofort kotzen.
Ich habe auch früher, als die noch viel, viel kleiner waren und die angefangen haben zu essen, angenommen es gab Milchreis oder so, und da waren dann halt die Hände voll. Es war einfacher für mich, die ganze Hand in den Mund zu nehmen und abzulecken.
Du bist so ein
Als das mit Quirn durch die Bude zu rammeln und die Hände zu waschen. Ist sauber.
Du machst irgendeinen Vorschulpsychologen oder Psychologin mal sehr, sehr reich, Philipp, mit diesem Behavior. Das brennt sich doch ein in so ein Kinderhirn.
Das habe ich doch nicht 60 Mal am Tag gemacht, aber wenn sie es halt anhört, es ist ja nicht, dass ich die Hand abgebissen hätte. Für die ist das ja lustig.
Einfach den dicken, nassen Lappen übers Gesicht gezogen. Gut, ich habe ins Gesicht gezogen. Sie war sauber.
Ja, ja, das stimmt. Da warst du sehr genau. Penibel, möchte ich was sagen.
Es kommt ja hier auch nichts weg, ne? Wegschmeißen ist nicht.
Nee. Man denkt auch an Bedürftige, ne? Wie sich selbst.
So, und wir haben ja das erste Mal etwas Marktforschung betrieben in unseren Instagram-Stories. Ich fand das eigentlich ganz geil. Ich hätte es gar nicht gedacht, dass das so viele mit so viel Ernsthaftigkeit betreiben. Zum einen haben wir gefragt nach der Schulnote, nach eingehender Analyse für die letzte Folge von letzter Woche. Und da sind wir auf eine 2,1 gekommen. Also eine sehr sattelfeste, gute 2. Für eine 2 gab es früher auf dem Zeugnis, ich glaube, 10 oder 15 Mark. Von daher können wir, glaube ich, zufrieden sein, oder?
Von wem im Schnitt?
Ich weiß nicht, von meiner Oma oder so gab es 15 Mark für eine 2. Mhm. So, ich finde, es war tatsächlich auch so die durchschnittliche Antwort, weil man kann das ja auch dann im Einzelnen sich angucken, so die Analyse der Stories, wer wohin gegangen ist. Und da waren wirklich alle so in Richtung 2, Paare sind in die 1 gegangen, ein paar mehr in die Richtung 3, sodass wir in dem Durchschnitt landen. Aber eine hat den Marker so zwischen 5 und 6 gesetzt. Und da, der scheint es nicht so gut gefallen zu haben. Warum auch immer. Aber sie die fand es nicht so gut.
An der Stelle mal gefragt, wir sind ja offen für Kritik. Wenn du dich da angesprochen fühlst und trotz der schlechten letzten Folge diese Folge auch hörst, sag uns doch mal bitte, warum du nicht so zufrieden warst mit dem, was wir da geliefert haben letzte Woche. Das ist einfach mal, wir betreiben ja Marktforschung, wie Rob schon sagt, wir wollen auch einfach mal uns verbessern. In manchen Dingen.
Weil wir 13 Männer sind, die nur Scheiße quatschen. Deswegen ist es wahrscheinlich Scheiße. Und es gab ja noch die zweite Frage, die viel interessanter für mich war und die Auswertung auch. Es gab die Frage zu HB Bro, unserer jetzt neu erdachten, nicht ganz das Rad neu erfunden habenden Kategorie bzw. Rubrik, wo ihr Film- oder Serientipps gebt, ihr beiden, weil ihr halt einfach Nerds seid diesbezüglich. Und da war die Frage, die wissen Bescheid, entweder, oder, beziehungsweise die Antwortmöglichkeit, oder das ist Lebenszeitverschwendung. Und es haben 32 Menschen eine Antwort abgegeben, 26 sagen, ihr habt's echt drauf, eure Tipps sind absolute Volltreffer, und 6 sagen, Freunde, ich krieg von euch Lebenszeit wieder. Seid ihr damit zufrieden? Ich finde, damit kann man zufrieden sein, das ist eine gute Quote.
Ist halt Geschmackssache. Wir können ja nicht jeden Geschmack treffen. Wir empfehlen ja nur im besten Gewissen.
Du hast vorhin noch gesagt, es kann nicht jeder Geschmack haben. Was denn jetzt? Du musst dich schon entscheiden,
Tobias. Wann habe ich gesagt, Geschmack haben?
Na, off-air, weil du keinen beleidigen wolltest.
Es gab noch einen Sonderfall, nämlich den Kollegen Ilkan. Ilkan ist, ist ebenfalls leidenschaftlicher Podcaster. Wenn ihr seiner süßen Fistelstimme, ist wirklich ein ganz zauberhafter junger Mann, lauschen wollt, haben wir hier und da schon mal erwähnt. Hört mal ins Keckversteck rein mit seinen Kollegen Nico und Justus. Macht er da auch einen wöchentlichen Quatsch-Podcast, der überhaupt keine Relevanz hat, aber trotzdem unglaublich unterhaltsam ist. Und Ilkan schrieb mir, das war bezüglich deines Tipps, The King of Staten Island, den hast du vor 2 Wochen gegeben. Und da schrieb er mir Anfang letzter Woche, hier, Hackmann, ist der wirklich geil, der Film, weil der kostet 11,90 €. Oder 3 Wochen. Der kostet 11,90 €. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, hab den noch nicht gesehen. Mach einfach und ansonsten richtest du die Beschwerde an Döring. So, heute habe ich dann mal gedacht, fragst du mal nach, ob er es gemacht hat und wie es denn war. So, und da antwortete er mir, er ist immer noch am Hin und Her überlegen, ob er 11,90 € für den Film ausgibt. Er hat es noch nicht übers Herz gebracht, so viel für den Film auszugeben. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass wir alle schon so viel sinnlosere und bescheuertere Dinge für viel mehr Geld gemacht haben. Ja, zum Beispiel nach dem 18. oder 20. Bier noch irgendeine bewusstseinserweiternde Droge zu nehmen oder irgendwas. Aber 11,90 € für einen Film ausgeben, da fangen wir dann an zu prüfen und zu analysieren wie ein Wirtschaftsprüfer.
Ja. 11,00 € für ein iPhone? Überhaupt kein Thema.
Ja, genau.
Ja.
Aber er hat angemerkt, dass 18 Bier und bewusstseinserweiternde Drogen ihm zumindest versprechen, am Ende des Abends nackig in der Badewanne vollgekotzt wach zu werden. Bei King of Staten Island weiß er es nicht.
Ist aber auch ein Film, den er da hat dann.
Richtig. Oder ein Filmriss. Er kann ja noch 2 Wochen warten und dann kann er sich den für 4,99 € ausleihen.
Vielleicht mal vorgeschobener Bro-Tipp. Immer mal Augen offen halten bei Amazon Prime gibt es regelmäßig 99 Cent.
Freitag. Jeden Freitag.
Richtig. Und da war King of Staten Island auch mal dabei. Vor richtig. Vier Wochen.
Ja.
Und das ist der Grund, warum Menschen wie Ilkan und ich arme Schweine sind und Philipp ein Benz fährt. Weil der nämlich ein Fuchs ist. Weil der sowas weiß. Und ich bin ein dummes Schwein und kaufe mir so einen Dreck für 11,90.
Ich gucke dann 12 Filme für das Geld.
Genau.
Ladies and Gentlemen. Das Bohnen-Zauber-Wort.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Proletariat in Kalenderwoche. Was haben wir denn jetzt eigentlich?
14? 13? 14?
Vielleicht die 14. Vielleicht ist es auch die 13. Wer weiß das schon und wen interessiert es? Meine Damen und Herren, der Mann, mit dem ich am liebsten den Tanker im Suezkanal in den Sand gesetzt hätte, weil wir uns leidenschaftlich auf der Brücke gerade darüber streiten, ob American Football nun nicht doch auch ein verschissen verlogenes Multimilliarden-Kommerz-Scheißdreckgeschäft ist oder nicht. Meine Damen und Herren, hier ist Tobias Meister. Hallo.
Ja, guten Abend. Schön, dass du das nochmal jetzt ins Spiel bringst. Aber wie ich dir vorhin schon sagte, ist mir scheißegal.
Ja, mit der Oliver Kahnschen Egalheit und Arroganz.
Ist mir scheißegal.
Wissen Sie was? Ist mir scheißegal. Und darüber, der Mann, mit dem das Krisenmanagement der Bergung der Ever Given eine Sache von Sekunden gewesen wäre, einfach weil er der Versorger ist, der Mann, dessen Drüsen angesichts der frühsommerlichen Temperaturen schon wieder ächzen und schnaufen, da bekommt die Bezeichnung Talkshow eine ganz neue Bedeutung. Hier ist Fipsi Döring, hallo.
Ich grüße aus dem Kanal, meine Freunde.
Und der Mann, der anscheinend Kartenhalter hat wie Harald Schmidt und so rot ist wie das Parteibuch von Gregor Gysi, Mr. Krabs, Rob Hackemesser.
Hallo. Wollen wir erstmal mit meinem Thema beginnen, weil das ist tendenziell kein unbedingtes Feel-Good-Thema, dass wir hinten raus dann mit unseren spaßigen Dingen rausgehen.
Bitte?
Es ist nicht unbedingt ein Downer, es ist bloß eine Sache, die mich so ein bisschen beschäftigt und irgendwie auch so ein bisschen angreift an die Anmoderation, die ich Tobias zuteilhaben werden lassen habe, wie auch immer. Zu erscheinen dieser Folge ist es genau eine Woche her, dass unsere deutsche Nationalmannschaft gegen Island gespielt hat und vor dem Spiel sind die Burschen aufs Spielfeld gekommen zu den Hymnen und da hatte unsere Nationalmannschaft eine T-Shirt-Reihe an, wo sie sich lustige Buchstaben drauf gemalt haben und von links nach rechts gelesen, aneinander gehangen, stand da dann Human Rights. Hm. Wahrscheinlich alles im Kontext zu sehen mit der nächstes Jahr im Winter stattfindenden WM in Katar. Und das allein war für mich schon erstmal, also man kam ja nicht vorbei, ich habe das Spiel nicht gesehen logischerweise, weil die deutsche Nationalmannschaft irgendwie im Suezkanal der Bedeutungslosigkeit für mich feststeckt und im Gegensatz zu Ever Given da auch nicht mehr rauskommt wahrscheinlich. Aber man kam ja auch an Twitter und so nicht vorbei an diesem Bild. Und das war so ein richtiges Brechmittel. Und einen Tag später, also so auf Woke-Twitter, waren alle so ein bisschen gespalten, fanden das so ein bisschen scheiße, aber irgendwie auch ein gutes Zeichen. Und einen Tag später wurde, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wurde dieses hochglanz produzierte Making-of-Video von der PR-Agentur des DFB hochgeladen und geteilt auf den sozialen Medien. Und dann stieg einem sofort der aufdringliche Rasierwasserduft von Oliver Bierhoff in die Nase und man dachte, oder ich dachte, ich möchte jetzt nach Frankfurt in die Zentrale fahren und Oliver Bierhoff finden und ihm ein paar Finger brechen. So, erstmal meine Frage dazu, habt ihr das wahrgenommen? Ich glaube, unser Interesse für die Nationalmannschaft ist ähnlich, auf einem ähnlichen Niveau, was die Reiseflughöhe angeht, nämlich so bei null. Aber wie habt ihr das wahrgenommen und was ist eure Haltung zu dieser, ich möchte mal sagen, eigentlich gut gemeinten Geste im Nachgang mit diesem scheiß PR-Video, aber dann wieder nur Inszenierung verkommenen Ding?
Ich muss sagen, ich habe das Video nicht gesehen. Ich kenne das nicht. Aber mir geht es ähnlich wie dir. Ich könnte, wie gesagt, schon kotzen, wenn ich diese Human Rights Staffel sehe und dann feststellen muss, das WM-Thema in Katar abzuhalten, da, tut mir leid. Der Ofen war ja schon aus, aber da schmeiße ich auch das letzte Brennholz noch weg, was ich noch da hatte. Das kannst du einfach... Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir mal kurz erklären, was in dem Video noch zu sehen war.
Ja, das war, die standen da grenzdebil vor schwarzen T-Shirts und haben mit einer Alpina-Weißrolle schön die Buchstaben aufgerollt und sich dann gefreut, dass ein H oder ein A oder ein T.
Es war eben nicht so ein Handy-Video, was Joshua Kimmich gemacht hat, sondern es war halt irgendwie so ein Hochglanz-HD-Video, was die Medienabteilung vom DFB gedreht hat. Und das gibt dem einfach so ein Geschmäckle der Inszenierung. Und das fand ich einfach so kacke. Tobias, was wolltest du dazu sagen?
Ja, also ich finde das, also im Gegensatz zu denen haben wir anscheinend dann auch wirklich eine Haltung dazu. Es ist immer leicht dahergesagt, wenn man so eine Sachen bringt wie, ja, so eine T-Shirt-Aktion bringt jetzt auch nicht die 6.000 Toten zurück, die da bei den Stadionbauten in Katar ums Leben gekommen sind, schätzungsweise, Dunkelziffer, weiß man nicht wie viel. Da nicht zu spielen, würde sie auch nicht zurückbringen, wäre für mich aber die einzig richtige Botschaft. Die WM erst gar nicht dahin zu vergeben, wäre die allerrichtigste Botschaft gewesen. Unter den Umständen auch das ganze Hickhack dann von wegen, ja, dann ist es dann so heiß, dann müssen wir die Klimaanlagen machen, ach, lasst uns doch gleich im Dezember spielen und so weiter und so fort. Ich wäre sehr angetan gewesen, im Winter eine WM zu gucken. Das hätte ich gern mal gemacht. Ich hätte da gern mit Glühwein so draußen, Public Viewing, hätte ich mir echt mal gegeben. Aber halt nicht in dem Land, nicht mit dem Hintergrund und zu der Aktion selber. Ich weiß nicht, ob das, also es gab ähnliche Aktionen mit gegen rechts zur Flüchtlingssituation, Flüchtlingskrise und so weiter, gab es ähnliche Situationen von denen und die wurden auch danach so aufbereitet. Und ich weiß nicht, ob das jetzt, weil die Nationalmannschaft gerade so ein Tief hat, was die Beliebtheit irgendwie und die Wertschätzung betrifft, vielleicht liegt es gerade daran, dass wir da so genau drauf schauen. Und das halt und uns das halt dann noch mehr aufregt. Aber ich bin halt bei dir. Ich kann da einige Gesichter wie den Haarwaschmittelverkäufer Olli Bierhoff und einige anderen Gesichter einfach nicht mehr sehen. Weil die einfach den Fußball zu so einer abgeleckten Nummer gemacht haben mittlerweile. Das ist, das ist eigentlich eine Schande. Das macht.
Ja. Ich habe einen Tweet gelesen. Oliver Bierhoff hat zur vollkommenen BWL-isierung des Fußballs oder der Nationalmannschaft geführt. Und das traf es irgendwie ganz gut. Die Frage ist nur, sind wir nicht zu zynische Arschlöcher, dass wir eine eigentlich gute Botschaft jetzt vollkommen verurteilen, weil sie halt im Nachgang von ein paar Arschlöchern aus der Medienabteilung zu sehr inszeniert wurde? Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Kimmich oder so schon auch irgendwie dahinter stehen und sich nicht nur dafür haben, irgendwie instrumentalisieren lassen. Ist man da nicht zu zynisch und zu verurteilend? Und der Reflex ist ja immer gleich sehr schnell da, auf Twitter zu sagen, ja, dass es scheiße ist und dass es einfach nur Doppelmoral ist.
Es ist immer der Hintergrund, vor dem das passiert. War das ein Freundschaftsspiel oder
Ich glaube, es war Quali gegen Island.
Wen interessiert das dann da? Und jetzt vom Vorfeld, dann sollen sie es in Katar machen. Vor jedem Spiel sollen sie sich da hinstellen. Sollen T-Shirts anziehen mit den Namen der Toten, sollen T-Shirts anziehen, sollen jedes Mal in die Kamera sagen, übrigens in dem Stadion, wo wir hier gerade gespielt haben, sind so circa 3.500 Mann draufgegangen. Das sollen die jedes Mal machen. Da würde ich einen Hut vorziehen. Das wäre mal PR, das wäre mal Arsch in der Hose und das wäre mal Kante. Aber dieses Abgeleckte, wir produzieren mal vorweg noch irgend so ein Ding, das fand ich einfach zu wenig. Also das ist vor dem Hintergrund einfach zu wenig. Und so viele Nationalspieler anderer Nationen sagen es auch und fordern es auch und die eine oder andere Nation wird es vielleicht auch tatsächlich durchziehen, werden dann sagen, Leute, wir fahren da nicht hin, ihr könnt da gerne euren Stiefel spielen, wir nicht.
Das ist der Punkt, wo ich auch, also wie gesagt, als ich es gesehen habe, war sofort der Reflex, scheiße, und die WM hätte nie dorthin gegeben werden dürfen, und vor allen Dingen, als man schon gesehen oder absehen konnte, was da draus wird. Und man wusste auch vorher, dass das Katar einfach ein scheiß Unrechtsstaat ist, wo Menschenrechte einfach nicht so interpretiert werden wie hier. Und dass das auch nichts mit der Kultur zu tun hat, wie Karl-Heinz Rummenigge irgendwie mal in einem Interview gesagt hat, sondern dass es einfach scheiße ist. Aber, und dann habe ich, diese Meldung kursierte dann auch, eine Dame von Amnesty International hat gesagt, aufgrund des solcher Aktionen und aufgrund des internationalen Interesses und des Drucks auch, hat sich in den letzten Jahren, es ist viel Scheiße in Katar passiert, aber es hat sich auch etwas getan und ein Boykott der WM von den Teams würde das alles komplett zunichte machen. Und das war ein Punkt, wo ich dann gesagt habe,
ist das so?
Ich bin nicht bei Amnesty International. Ich glaube einfach jemand, der dort ist und der das so eingeschätzt hat oder die das so eingeschätzt hat. Und das gibt dem jetzt für mich nochmal einen neuen Punkt, dass wenn jetzt alle sagen, okay, wir boykottieren das, dann ist denen auch nicht geholfen. You know what I mean?
Ja, Gegenfrage. Wie ist dem geholfen, dass es stattfindet?
Indem man die Aufmerksamkeit der Welt dorthin lenkt und sie dann aber quasi unter Druck geraten, dass etwas passiert.
Aber wer soll denn da drauf, was soll denn da passieren? Sollen die Spieler da, also keiner der Spieler und keiner der Nationen wird darauf hinweisen, kein einziger Spieler wird nach dem Spiel eine Story bei Instagram machen, wo er halt auf diese Missstände hinweist. Kein Moderator wird das sagen. Da wird vielleicht mal im Umfeld von Randmedien vielleicht das mal aufgenommen. Oder es wird halt die Bildzeitung, die wird wahnsinnig viel drüber schreiben, ja, aber das nimmt ja sonst dann keiner auf von den Verantwortlichen dort. Das wird hingenommen, das wird eine tolle Eröffnungsshow, da wird jedes Spiel zelebriert und so weiter und so fort. Aber das wird nicht stattfinden. Glaubst du denn wirklich, dass irgendeiner dieser Aktionen sich wagt zu machen vor Ort? Das wäre dann wirklich, wo ich sage, okay, wie habe ich auch gerade gesagt, da würde ich auch wirklich sagen, okay, Hut ab, dass ihr das da macht. Hut ab, dass ihr vor dem komischen FIFA-Boss und vor dem Katar-Ausrichtern steht, wenn die im Stadion sind und ihr euch da unten hinstellt mit den T-Shirts. Und denen dann, halt wirklich
und
mal...
Dann hätte es halt Eier. Dann hätte es halt Eier.
Ja, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Und ganz kurz ein Satz noch, ich finde, wenn jetzt der Aufschrei eine WM so kurz vorher abzusagen oder wenn die großen Vereine, unter anderem DFB, die Italiener, die Spanier, wenn die jetzt sagen würden, Leute, das können wir mit unseren Werten des Vereins, können wir da, oder unseres Fußball, des Fußballvereins, des Verbandes, können wir das einfach nicht, wie sagt man denn?
Vereinen?
Marge geredet. Ja, dann wir spielen nicht, auf Wiedersehen, macht euren Scheiß alleine, macht da, keine Ahnung, holt ein paar Amateure oder so. Da wäre der Aufschrei viel größer, als wenn die das spielen und nichts weiter passiert. Nichts passiert drumherum. Dö.
Ja, meine Anmerkung jetzt ging auch in deine Richtung. Ich verstehe zwar das Argument von Rob, oder das rezitierte Argument, das ist ja auch in Ordnung, das ist ja auch richtig, aber ich glaube auch, es wäre viel geschichtsträchtiger und nachhaltiger, einfach schön kurz vorher das Ding, vielleicht auch alle Mannschaften in Human Rights T-Shirts, das Ding dann zu kappen. Denn das wird in die Geschichte eingehen. Die einzige WM im Winter dann auch noch quasi komplett zu boykottieren. Was ist passiert, warum ist das passiert unter diesem Human Rights Gedanken? Ich glaube, da hast du viel mehr Nachhaltigkeit, als es einfach runterzuspielen. Denn am Ende ist es am Ende, es war dann nur eine WM im Winter in 10 Jahren. Und da fehlt mir dann wieder die Nachhaltigkeit zum eigentlich brisanten Thema.
Aber eine WM, und das teile ich einfach mit Tobias nicht, es gab auch in Russland immer wieder kritische Berichterstattung, und eine WM ist einfach eine Bühne, wo du einen Monat lang berichten kannst und wo auch Finger in Wunden gelegt werden kann. Natürlich gebe ich euch recht, der Impact wäre erstmal viel, viel größer, wenn du sagst, okay, komplett Boykott 2 Wochen vorher und dann könnt ihr mal gucken, was ihr wollt. Aber dann kommt es zwar in die Geschichtsbücher, aber die Entwicklung in diesem Land wird wahrscheinlich dadurch nicht vorangetrieben, kann ich mir nicht vorstellen, weil ihre Bühne ja weg ist. Und jetzt stehen sie quasi unter dem Druck, sich präsentieren zu müssen. Wie nachhaltig das dann hinten raus ist, weiß ich nicht. Für mich war es einfach nur so, dass das für mich ein kleiner Gamechanger im Kopf war und nicht so zynisch daherzukommen und zu sagen, ja, fickt euch und alles scheiße, sondern dass die halt gemeint hat, wenn das jetzt einen Boykott gäbe, wäre es aus ihrer Sicht einfach ein Rückschritt und würde das, was schon passiert ist, um den Ausbau oder das Einhalten von Menschenrechten oder das Neuinterpretieren dort vor Ort, das würde das um Jahre zurückwerfen. Das hat das für mich einfach nur kurz zum Umdenken gebracht. Für mich persönlich.
Ich finde Russland ein schlechtes Beispiel. Was hat es denn bei Russland geändert? Wo die WM da stattgefunden hat, hat auch jeder gesagt, oh Gott, das ist bei Putin, der hat verletzt auch am Stück täglich Menschenrechte und so weiter und so fort. Es hat nichts gebracht. Es wurde zelebriert, es wurde sich dargestellt. Ich sage ja auch nicht, dass in Katar nicht kritisch damit in der Berichterstattung umgegangen wird. Hundertprozentig. Aber das ist nichts, was jetzt nicht schon stattfindet, was wir jetzt nicht schon wissen, wo jetzt schon drüber berichtet und diskutiert wird. Aber keiner der Spieler und keiner der Offiziellen wird da vor Ort was sagen. Ich glaube nicht, dass ein Joshua Kimmich, obwohl das vielleicht der Einzige ist, den ich das vielleicht noch zutraue, es wird keiner von unserer Nationalmannschaft vor die Kamera gehen und dann wirklich mal ein kritisches Wort dazu sagen. Glaube ich nicht. Glaubst du, dass das einer macht?
Das wusste ich gar nicht, habe ich auch erst gelesen jetzt in den letzten Tagen. Sie sind sogar, also das, was die Nationalmannschaft gemacht hat, ist per Satzung der FIFA verboten. Politische Statements für Spieler und Verbände sind im Prinzip verboten. Nur der Kulanz der FIFA ist es geschuldet, dass der DFB dafür keine Strafe zahlen muss. So weit sind wir, ne? Sie dürfen es nicht. Ich glaube, dass es vielleicht ein paar machen, aber es ist ein Argument von dir, was du gerade gebracht hast, weil Putin hat es einen Scheiß interessiert, jetzt was nach der WM passiert ist. Ja, da hat sich einfach nichts getan. Eher im Gegenteil, so nach meinem Dafürhalten ist das alles noch ein bisschen schlimmer geworden. Okay, ich wollte einfach nur hören, was ihr dazu sagt, weil das war ja doch auch ein gesellschaftliches Thema und es hat mich irgendwie so beschäftigt und schön, dass wir drüber gesprochen haben.
Man kann natürlich dann auch noch auf die kommende EM auch nochmal schauen jetzt. Oder allgemein das Reisen momentan der Vereine und der Fußballverbände und so weiter und so fort. Das ist halt in der jetzigen Zeit auch sehr fraglich und da muss man auch den Verbänden, ob es nun FIFA ist oder UEFA auf der Vereinsebene, auch muss man einfach auch mal fragen, ob das sinnvoll ist, dass Mannschaften nach Budapest fliegen oder Bukarest, wo haben sie gespielt?
Budapest
nach Budapest fliegen, weil die einen nicht zu uns fliegen dürfen und wir nicht zu denen fliegen dürfen. Und in Budapest sind Werte noch schlimmer als in den beiden Ländern. Also es ist so hirnverbrannt. Aber lass
am mal. Am Ende, Tobias, geht es immer um die kleinste Geige der Welt.
Genau. Und das unsichtbare Salz.
Und da sind wir wieder bei dem Punkt, weil ich nämlich das Streitgespräch auch mit einem Kumpel geführt habe, der eine ähnliche Entwicklung genommen hat wie du. Du hast das so ein bisschen diesen Fußballverdruss, der bei dir und Dö etwa so zeitgleich einsetzte. Und ich mich ja noch lange dagegen gewehrt habe, aber ich mich ihm jetzt auch nicht mehr entziehen kann. Es hat mich auch getroffen. Und wir sind halt dazugekommen, am Ende wird diese Blase nicht platzen, die wird nicht aufgepumpt, sondern sie wird implodieren. Nämlich in dem Moment, wo wir unsere Kohle nicht mehr dahin schleppen, wo wir nicht mehr in die Stadien gehen und nicht mehr ein Merch kaufen und nicht mehr die Trikots kaufen, erst dann werden die das begreifen, dass sie das jetzt gerade ein bisschen überspannen, das Rad. Und ihr tragt ja schon dazu bei.
Ja, ich war das ganze letzte Jahr. Oh, ich habe irgendwas im Hals. Das ganze letzte Jahr war ich nicht einmal im Stadion, habe ich direkt eiskalt durchgezogen.
Das nenne ich konsequent, Dö.
Ja, also da war ich Vorbild.
Genau. So. Ich muss mal richtig auslassen. Das soll ja kein Fußball-Podcast werden. Das ist hier nur, es wird ja nur einseitig bespielt dann ja.
Nein, es ist nur der Fußball ist ja der Kontext. Es ist ja ein grundsätzlich gesellschaftliches Thema. Deswegen habe ich es ja auch mit reingebracht. Ich würde mich nie mit euch über Fußball unterhalten. Es ist ja nur.
Alter, wenn ich guten Fußball sehen will, gucke ich eine Folge Kickers.
So richtig. Ist es.
Da passiert wenigstens was.
Da dauert ein Spiel 18 Folgen.
So, und die Mannschaft steckt nicht voll mit 500 Mios. Nee.
Richtig.
500 Yen, dass sie sich zwei Hotdogs kaufen können nach dem Spiel.
Ey, aber die Nationalmannschaft? Die Nationalmannschaft ist ja dann noch der kleinste gemeinsame, ne, von Deutschland, sage ich mal so. Das, auch selbst Leute, die halt nicht Fußball gucken oder mögen, gucken sich dann, wie die letzten Jahre, fast Jahrzehnte schon gezeigt haben, dann zusammen Fußball an. Das vereint ja auch immer mal das Land.
Ja, aber auch das ist komplett lost gegangen. Also, ja, wenn du dir mal vorstellst, das wird auch aufgrund der gesellschaftlichen Spaltung des Landes wird es sowas wie 2014 oder gar 2006 in diesem Land nicht mehr geben, dass es da so Fanmeilen, so richtige Fanmeilen gibt, wo alle eine Mannschaft anfeuern. Mein letztes Spiel, was ich von der deutschen Nationalmannschaft gesehen habe, war das gegen Südkorea, wo wir in Russland ausgeschieden sind. Seitdem kein Spiel mehr gesehen, weil es mich einfach wirklich, es gibt nichts, was mich weniger interessiert. Also wenn in China ein Sack Reis umfällt, würde mich interessieren, war das jetzt ein Jutebeutel, war der geknüpft oder war der
Jasminreis, Duftreis, ja, weiß man nicht.
Das interessiert mich deutlich mehr. Und jetzt lass uns das Thema abschließen und zu etwas Erfreulichem kommen. Nach dem Hänsel und Rätsel, beziehungsweise nach euren Auflösungen vom Hänsel und Rätsel, werden wir euch mitnehmen in eine Welt, in eine mystische, magische Welt, die ihr auf die ein oder andere Weise auch bei euch in eurer Kleinstadt oder in eurer Großstadt erlebt habt. Es geht um die erste Disco. Und das hat auch einen aktuellen Bezug, denn Tobias hat etwas gefunden in seiner Facebook-Timeline. Das irritiert mich ein bisschen.
Ich hab versucht gegen anzureden, dachte, jetzt hört doch auf, wir haben es begriffen, dass ihr jetzt beatboxt und die hören einfach nicht auf und ich hab's nicht hingekriegt, scheiße.
Jedenfalls, wie er mich hier torpediert, ihr Wichser, Alter, das ist unglaublich. Jedenfalls hat Tobias etwas in seiner Facebook-Timeline gefunden, was uns darauf schließen ließ und uns die Idee fassen ließ, so ein bisschen darüber zu sprechen, über diese Diskothek, aber vorher gibt's eure Auflösung. Meine Fresse.
Moment, wenn wir dich torpedieren, passt das ja heute, weil du siehst aus wie Roter Oktober.
Roter Oktober.
Ja, war gar nicht so schlecht.
Was sonst wirklich keiner hat, das gibt's hier beim Proletariat. Wortspielkunst auf Grundschulniveau. Könnt ihr lange suchen, doch gibt es nirgendwo.
Hänsel und Rätsel in dieser Woche. Ihr wart mit der Aufgabe betraut, uns eure Lösungen zu schicken, wie jede Woche, zur Frage nach Charaktertieren, oder?
Richtig.
Habt ihr Einsendungen bekommen? Wenn ja, dann bitte vor.
Also, Überraschung.
Fliegenhaken.
Mr. Flowerhook.
Patrick, linker Haken.
Mr. Flowerhook. Bei dem einen, da musste ich ein bisschen überlegen, aber gar nicht so schlecht. Der ist noch ein bisschen zum Denken. Wir hatten den Elend Fund.
Oh.
Den fand ich ganz niedlich. Dann den Chihuahua.
Ja.
So, dann eine gefährliche Raubkatze. Mieger.
Ja, okay.
Ja. Dann mochte ich auch sehr den Albatrost.
Mhm.
Albatros, so. Und was ich sehr mochte, war der Biber.
Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Flauerhaken. Sehr, sehr gut, sehr, sehr stabil, immer abgeliefert. Tobias, hast du was bekommen?
Nee.
Aha. Man schwächelt also auf Facebook. Na guck. Die Boomer-Plattform gibt gerade nicht so viel her. Dafür gibt aber Instagram sehr viel her. Ole Waschkau ist der Erste. Ich glaube, der hat einen wund masturbierten Schaft aktuell. Das hat nämlich einen Grund. Er hat einen viralen Hit gelandet auf Twitter. Vielleicht habt ihr den gesehen. Er hat einfach diesen Kahn, der auf dem Suezkanal verreckt ist. Und ihr kennt ja dieses kleine Bild, wo dieser Miniaturbagger da rumbaggert. Und da hat er einfach ein Bild von Thomas Gottschalk daneben gesetzt und die Caption drüber: Klaus Müller aus Böblinge wettet, dass er einen Superkahn innerhalb von so und so. Und der ging jämmerlich ab. Er hat selber gesagt, der dachte, ist eigentlich ein Scheißgag, aber irgendwie bei Made My Day 90.000 Likes auf seinem eigenen Twitter, knapp 10.000k. Also der wird richtig krank masturbieren. Aber er hatte Zeit gefunden, noch zu lösen fürs Hänsel und Gretel und hat uns geschickt den Leu-Aal, das Hasshorn, die Geizige, die Liebelle und sehr teuer und bei reichen snobistischen Menschen im Teich rumschwimmend, der Treukarpfen. Löschi löst mit dem Chilchilla den Geilgiftfrosch und im teuren Restaurant gibt es ganz gerne auch mal einen Kummer. Miss Madness hat die Schwachtel, den Störer und das Rehkitzlich. Tommy löst mit der Gieraffe, mit dem Schlauwal. Hier was Schönes für euch beide. Ihr seid nämlich Nerdmännchen. Fand ich schön. Und den Flamingo. Anni hat den Papagei, das Zebraf, die Chiltkröte, sieht sehr, sehr schön geschrieben aus. Das strenge Bauchschweinchen, die Schlingelnatter, den Schimpfpansen und
die Schlingelnatter.
Du bist eine schöne Schlingelnatter.
Das finde ich geil.
Ja, fand ich auch gut. Und hier musste ich sehr, sehr an Philipp Döring denken, wenn wir dann mal unterwegs gewesen sind und feiern waren, dann war Philipp Döring ein übertrieben Schläfer. Denn Fipsi Döring, ich weiß, Tob, du bist, glaube ich, ähnlich genetisch gestrickt. Wenn man lang wach ist, also so bis früh um 8 feiern war, dann kannst du, wenn du möchtest, auch ohne Wenn und Aber, und Dö hat das regelmäßig gemacht, so gegen abends 18 Uhr gab es da die ersten Lebenszeichen von Döring, komplett durchgeratzt. Und ich bin so einer, der geht um 8 ins Bett, völlig dicht und ist wohl oder übel um 10.30 Uhr wach und kann nicht mehr schlafen und muss sich mit dem Kater des Todes auseinandersetzen.
5 Tage lang.
Ja. Philipp Döring. Da gibt es auch noch so ein schönes Bild, kannst du dich erinnern, Philipp, wo ich dich mal überrascht habe beim Schlafen?
Wo die Füße nach oben hängen, ja.
Also, habe ich noch nie jemanden schlafen sehen.
Das Ding ist halt, das Schlimme ist gar nicht, dass ich, also ich bin eh ein Bauchschläfer, dass dort quasi ab dem Knie die Füße nach oben stehen. Das Schlimme ist, das war aus unserer Zeit in der 13, das Schlimme ist, dieser Müll, der unterm Bett versteckt ist, den sieht man da.
Mal gucken, ob ich das Bild noch finde. Man muss sich Philipp also auf dem Bauch schlafend vorstellen und die Beine fast im 90-Grad-Winkel nach oben gewinkelt, nach oben vorstellen. Sehr schön. So, dann Bünjamin hat das Meerweinchen, den Regenzorn, den Neidkopf-Seeadler, die Blauweise. Liti löst auch mit dem Schimpfpansen und dem Streithörnchen. Gibt es nicht auch ein Streithörnchen? Ach nee, sind Streifenhörnchen, ne?
Ja.
Die es tatsächlich gibt. Ich Idiot. Wow. Alex hat auch die sehr, sehr ningelnde Mies-Muschel und die Plapperschlange. Schmidt-Heppens hat das Mison, auch die Ningelnatter und, sehr gut fand ich, das Senilpferd. Reni hat den Charmpansen, das Narzisshorn, die Eiteldechse und last but not least Millicek mit dem Naszornkäfer, dem Trauersegler und oder dem Schlauersegler. So, und damit sind wir durch, meine Damen und Herren. Das war sehr, sehr schön. Kleine Exkursion in die Welt der Tiere. Und wir küren einen Gewinner, / eine Gewinnerin.
Bevor du losrubbelst,
ja.
Wir sollten vielleicht nochmal kurz sagen, dass die Antworten nicht wie vorher immer bis Mittwoch 20 Uhr eingereicht werden sollen, sondern wir nehmen momentan immer Dienstag auf. Also wäre es für alle Nachzügler, weil es immer auch in den letzten paar Folgen immer noch welche gab, die Mittwoch noch was reingeschickt haben und auch sehr schöne Lösungen dabei waren. Denkt bitte dran, 20 Uhr am Dienstag ist der Einsendeschluss.
Und wer das nicht macht, kriegt auf den Arsch. So, jetzt.
Genau, jawohl, Leckfit. Wie du sagst.
Ach so, ich gucke aber Robin gern beim Rubbeln zu.
Ist schon ganz rot.
All die WG-Gewohnheiten. Alter, ist der rot. Also wirklich.
Das ist Wahnsinn, der leuchtet richtig.
Stopp.
Und unsere Gewinnerin in dieser Woche mit dem sehr guten Senilpferd, Schmidt Happens. Herzlichen Glückwunsch. Und ein neues Hänsel und Rätsel für euch, wie immer, am Ende dieser Folge. Und jetzt erzählt uns Tobias, was er da vor kurzem schon auch magisches, faszinierendes, aber auch so ein bisschen entzauberndes in seiner Facebook-Timeline gesehen hat.
Ich weiß gar nicht, wer das geteilt hatte, aber es waren Bilder von, man würde fast sagen, einer Bauruine eigentlich, ja. Ziemlich heruntergewirtschaftet und es war zu sehen, ein roter Betonboden.
Robin.
Ich möchte lösen.
Das ist warum.
Und einem Kreis, also einem gefliesten Kreis mit auch mit diesem roten Beton drumherum. Und ich habe den beiden Jungs in die Gruppe diese beiden Bilder geschickt und sie wussten sofort, was das für ein Ort ist, was das für ein magischer Platz ist.
Wow. Es hat 3,5 Sekunden gedauert, ja, bis ich das. Ich musste zwei, dreimal hingucken und da dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und zu sehen war da die Disco unserer Wahl, unsere erste wirkliche Disco, in die wir gehen durften, in die quasi die komplette verkommene Jugend unserer Region gegangen ist, nämlich das Bits in Bitterfeld, was es so schon seit, muss lügen, aber 7 Jahren bestimmt nicht mehr gibt.
Gute Frage.
Und aber das
was
Ding.
Für eine Wahl?
Ja, eben, wir hatten keine Wahl.
Das Ding hieß eigentlich gar nicht Bits. Das hieß nur bei uns halt Bits, weil dieses Zentrum dort Bits hieß. Das war eigentlich das Two-in-One. Genau.
Das Two-in-One. Disco and more. Und das auf den Bildern. Also so,
wie einfallsreich. Wie mega einfallsreich, ja. Two-in-One.
Auf diesen Bildern war aber eigentlich nur noch der Torso so zu erkennen, weil die ganzen Bars und die ganze Lichtanlage natürlich rausgerissen war. Und es war wirklich nur noch der Rohbau. Also es war quasi entkernt. Und ich dachte so, wow, Alter. Als ich das erste Mal drin war, dann war ich so 14 oder 15 und da war das ein magischer Ort. Dieser Geruch von diesem Dampf, von diesem chemischen Dampf und dann so dieser Wodka-Energy-geschwängerte Raumduft, diese stickige Luft, die tanzenden Menschen, all die Frauen, die man nie bekommen würde, weil man halt einfach nur ein 15-jähriger Schlappschwanz ist.
Das Ding ist, wenn du da reingegangen bist, egal ob es das erste Mal war oder das 40. Mal, die Angst war jedes Mal gleich, denn du bekommst am Eingang eine 25-Euro-Karte, wo schon 4 Euro weggestrichen sind für Dings und du wusstest, ey, ja, nicht die Karte verlieren und vorher nicht voll gesoffen zu haben. Quasi so, wenn du dir da, du hast dann schon einen reingetüdelt, holst dir dann deine zweite Karte, hast da 3 Euro drauf und verlierst die und musst am Ende die ganze Scheißkarte zahlen und die Schäkel reichen aber nicht. Und dann wieder noch eine halbe Stunde durchs Blitz gehen, um jemanden einzupumpen. Ey, hier hast du immer noch einen 20, ich komm sonst nicht heim.
Aber die erste Angst kam ja schon vorher, zumindest bevor man das 18. Lebensjahr vollendet hat, nämlich am Türsteher vorbei, ohne Ausweis.
Da hatte ich kein Problem.
Ja, ich auch nicht, ich auch nicht, aber einige mussten mal draußen bleiben, weil halt.
Ja, das stimmt. Bei mir, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, meine Eltern waren irgendwie mit der Türsteherei befreundet durch die Geschäftsbeziehung da in der Stadt und dadurch wussten die ja quasi immer, alles klar, das ist safe mit Hema, der muss aber dann um 3 muss der hier die Lokalität verlassen, wenn der unter 18 ist. Da habe ich mich aber auch dran gehalten, ich wollte es nicht ausreizen. Ich war froh, dass ich da immer rein konnte. Easy.
Wann war dein erster Besuch im Temple of Dance, wie wir es dann in den späten Jahren genannt haben, Tobias?
Ein Tempel, wir haben einfach nur Tempel gesagt.
Ja,
jetzt heute wieder ein Tempel. ich wollte noch meine erste Angst sagen, das war halt also gleiche wie Rob, dass man halt nicht reinkommt, weil man entweder einen Ausweis nicht mit hat oder halt nicht die passenden Schuhe, aber irgendwann merkt man, die lassen jeden rein. Das ist völlig scheißegal, wie scheiße du aussiehst, wie du stinkst, wie harte du bist, also wie betrunken du bist, es ist völlig egal. Ja. Und jeder, der jetzt dich vielleicht fragt, ja, Bits, was ist das, kenne ich nicht, stellt euch einfach eure erste Diskothek oder einen Club vor, weil das hat jeder so erlebt.
Ja.
Meine erste Erfahrung mit dem Bits war übrigens, das war sehr traurig eigentlich. Also was da so passiert ist, weil es ist nichts passiert. Ich habe mit meinem damaligen besten Kumpel bei einem anderen Kumpel übernachtet und haben dann ein bisschen was vorgeglüht und sind mit Kumpel 4 dann dahin gefahren. haben da ein paar Whisky-Cola getrunken, standen eigentlich nur dumm in der Ecke und sind dann irgendwann wieder abgehauen. Also weil es irgendwie, das war so die erste, das war jetzt eine scheiß Entjungferung, wenn man so möchte, was Diskotheken betrifft. Und dann ist tatsächlich ein bisschen Zeit vergangen, so ein oder zwei Jahre. Und dann bin ich erst wieder dahin mit einer anderen Gruppe von Leuten. Und da hat es dann angefangen, Spaß zu machen. Dann war man auch tatsächlich, weil man ja die Wahl hatte, immer jedes Wochenende dort eigentlich, ja.
Für mich war das erste Mal direkt, dass es ein magischer Ort geworden ist. Deswegen war ich so erstaunt über, wie viel Zauber diese Lokalität verloren hat, wenn da erstmal das Licht an ist drin und wenn die Bar raus ist. Und für mich war das so, das war eine Welt. Ich wollte ja schon immer dort dann hin, aber ich war so mit 12, 13, habe ich meine Eltern nicht gelassen und nach der Konfirmierung bzw. der Jugendweihe durfte ich dann. Und der erste Abend war unglaublich. Und einer mit der Gruppe, mit der ich da war, der war ein bisschen älter, der war 17 oder sowas, der hat an dem Abend auch gebumst. Der hat da irgendwie in so einer Ecke hat der gebumst und ich dachte so, wow.
In der Ecke? Alter.
Na, nicht im Bitz, sondern da in diesem Zentrum, wo das Bitz drin ist, irgendwo in so einer verwinkelten Ecke hat der gebumst, schön hat der Geschlechtsverkehr. Lesen. Ja, genau. Und das hat er so erzählt und ich dachte so,
ich muss aber sagen, mein erstes Mal im Bitz war wie bei Robin, direkt am Jugendweihetag, halt mit meinen Eltern und ein paar Freunden von denen.
Oh, halt das ist unangenehm. Rein.
Oha. Dachte ich am Anfang auch, war aber echt geil, weil ich war ein bisschen, also untypisch für mich eigentlich, ich war ein bisschen schüchtern, erstmal die ganze Sache kennenlernen. Das war ja auch nur dieser magische Tempel aus Erzählungen. Und ich hatte natürlich keinen Stress mit, wer bezahlt meine Drinks.
Ja, das stimmt.
Und das Geile war aber, ich habe noch nicht wie Top oder so dann ständig hier Whisky, Cola, das kam erst später. Das war so meine typische Smirnoff Ice und Bacardi Rigo Zeit. Eine Flasche.
Oh mein Gott, oh mein Gott, genau, Bacardi Rigo.
Es tut mir leid, ich war eher der...
Richtig geil.
Also schon aufgrund des Wodkas und so, ich bin halt einfach der Smirnoff-Eis-Typ gewesen. Ich trinke das heute noch gern, das ist geil. Das schmeckt mir einfach.
Ja, wow. Aber das ist ein ähnliches gesellschaftliches Statement oder soziales Statement wie die Monster-Energy-Flasche. Eine Bacardi-Rigo-Flasche ist genau dasselbe. Also.
Damals nicht, Robin.
Da gab es auch so Heckscheibenaufkleber und du wusstest einfach, er heißt Enrico, der diesen Twingo hier gerade fährt.
Richtig, richtig, den aufgemotzten Twingo, ja, mit dem Spoiler genau. Dran.
Bacardi Enrico.
Und folgenden Titel: Bacardi Enrico.
Der.
Und dann, ich kann mich aber erinnern, dass deine Liebe und deine Anerkennung für diese Lokalität dann später, als du in prätentiöseren Diskotheken unterwegs warst, in Leipzig oder so, Tobias, hat deine Anerkennung sehr, sehr viel Schaden genommen, dass du dann gar nicht mehr so gern da hingegangen bist.
Das hatte andere Gründe.
Welche denn?
Das hatte andere. Also erstens sind sowieso weniger Leute, mit denen man da gerne hingegangen ist, ins Bitz gegangen, weil man halt zum Beispiel auch mit dem Zug dann nach Leipzig gefahren ist oder so, wo es halt noch eine größere Auswahl an Möglichkeiten gibt, logischerweise, als in so einem kleinen Städtchen da wie Bitterfeld. Und dann einfach das Klientel, was danach dann aufgetaucht ist. Was unter Umständen auch wieder zu einer der lustigsten oder der surrealsten Geschichten, die ich da erlebt habe, geführt hat. Man muss dazu sagen, dass es bestimmte Leute gab, die halt das irgendwie so ein bisschen den das Bitze für sich geclaimed hatten. Das waren halt, auch wenn das jetzt vielleicht blöd rüberkommt, aber es waren halt Russen. Es waren ein guter Bunch of Ruskis. Ne? Und das Surrealste, was ich da jeweils erlebt habe, war, dass auf der einen Tanzfläche sich wirklich Türsteher, Typen und halt besagte Russen mörderlich gewaffelt haben, also richtig, richtig hardcore in die Fresse getreten. Mhm. Und zwischen all dieser brutalen Gewalt, ja, dieser Aggression und dieser Wut, tanzte eine kleine, damals noch etwas pummelige Zauberfee, leicht betrunken über die Tanzfläche und hörte immer noch Musik, obwohl das Licht an war und nichts mehr lief. Und das war Robin Hackemesser. Das werde ich nie vergessen.
Das war so, dass ich da halt auch nicht aus der Ruhe bringen, Freunde. Ich kann mich erinnern,
da rumgetänzelt.
Das war wirklich explizite Gewalt. Also die haben sich nicht so, nur so ein bisschen hirschmäßig und markiermäßig rumgeschubst, sondern die haben sich wirklich die Fressen kaputt geschlagen. Also da sind wirklich Gesichter aufgeplatzt. So mit Stühlen und so war das. Das war richtig übel. Es ist also wirklich, eine Kleinstadtjugend ist wirklich nicht von großer Würde geprägt. Und es wurde auch nicht besser. Und es gibt ja, also wir haben so viele Anekdoten aus dem Blitz, so viele,
ja,
so viele Dinge erlebt dort. Und die hat halt jeder irgendwie so, aber es gibt eine, die auf dem Altar der Anekdoten so ein bisschen oben drüber steht. Die irgendwie, die auch im, ich würde sagen, in meinen Top 5 der Anekdoten, die ich immer wieder gerne erzähle, in der Schublade drin ist. Soll ich sie bitte zum Besten geben?
Herr Kapellmeister, bitte.
Ach, es ist so schön. Tob und ich waren an diesem Abend im Rahmen von Berufswegen erschlichener Tickets bei, was war denn das? Irgendeinem Konzert? Max Rabe war das, oder?
Ah ja.
Wir waren bei Max Rabe und haben da einen Abend im Anzug verbracht. Ja, mhm, im Anzug und schlecht sitzenden Sneaker, weil wir waren ja coole junge Leute.
Damals schon Hipster.
Oh Gott, ich habe mal die Fotos irgendwie bestimmt. Die habe ich bei StudiVZ, ich habe neulich mal meinen StudiVZ-Account angeklickt und dann, da habe ich die Bilder gesehen, wie wir bei Max Rabe waren. Alter, ich im Nadelstreifenanzug und irgendwie weißen Sneaker. Also kannst du nur reinschlagen. Das ging gar nicht. Modisch daneben. Ist aber egal. Wir waren dort und sind dann noch zu einer Privatparty gegangen. Und haben uns dort ganz schön aufgebrüht. Wir haben uns da schön, schön einen reingebrüht. Und irgendwann kamen dann noch andere Leute dazu. Unter anderem ein Kumpel, um den es jetzt hauptsächlich gehen soll. Ein Kumpel von uns allen dreien. Den wir an dieser Stelle einfach mal, wie nennen wir den denn mal?
Max. Max wie Max Rabe.
Genau, wir nennen ihn Max. Wir waren dort, wie alt waren wir da? So 23, 24 oder so? Du halt dementsprechend 25, Tob. Es waren so die letzten Züge. Also es war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich dort gewesen bin. Könnte so sein.
Nee, never. Wir waren danach noch mal ein paar Mal da.
Okay, aber es war zumindest so die Zielgeraden des Blitzes. Und Tob ließ sich auch dazu breitschlagen, obwohl er erst so zögerlich war. Und dann sind wir da hingegangen. Ich hatte aber das Problem, dass ich meine Kreditkarte in das Sakko gesteckt hatte. Und der Sakko war auf dem Weg nach Hause mit meiner Mutter, die uns bei dieser Privatparty abgesetzt hat. Dementsprechend habe ich zu Max gesagt, Max, du bist heute mal der Finanzier, ich gebe dir morgen das Geld wieder, hol zwei Grüne. So was Irrsinniges, wir waren schon dicht wie die Schweine, aber wir müssen auf jeden Fall noch 200 Euro für platt machen. Ne? Ich habe gesagt, hol an der Volksbank bitte zwei Grüne und dann lassen wir es uns heute nochmal schön gut gehen. So, Max machte das, wir fuhren ins Bitz. Und wir hatten einen gigantischen Abend. Es war einfach fantastisch. Wir haben zu Hathaway und zu Culture Beat und wie sie alle heißen, U96 getanzt, wie die Waschbären, wie sie es gehört. Wir haben quasi die Tanzfläche geowned.
Geclaimed. Wir haben die geclaimed.
Genau. Nur Max hatte irgendwann so, ich möchte sagen, gegen 3, 3:30, will ich sagen, hing er so ein bisschen in Seilen. Ja. Wie Axel Schulz gegen jeden Gegner wahrscheinlich. Irgendwann. Max sah nicht mehr gut aus. Und ich bin immer mal hin, Max, ne? Du machst dich nicht auf die Spur. Wenn du gehst, sagst du mir Bescheid, komm ich mit, weil du hast die Knete. Und Max so, ja, alles klar. Und gib mir deine Krawatte. So, warum? Gib mir deine Krawatte. Ich hatte noch eine Krawatte um und Max wollte meine Krawatte haben. Da habe ich ihm meine Krawatte gegeben. Max hat sich meine Krawatte über sein T-Shirt gehangen und for no reason saß er dann einfach da und hatte eine Krawatte um.
Hat weiter geschlafen.
Naja, er hat so einfach so lethargisch, phlegmatisch, wie man halt so ist, so in so einer betrunkenen Seligkeit ins Nichts gestarrt. Und irgendwann eine halbe Stunde später und zwei Drinks später wurde dann einmal ein Sicherheitsbeamter oder auch Türsteher genannt, die ja meistens nicht die hellsten Kerzen waren im Bitz, aber äußerlich relativ imposante Erscheinungen waren meistens. Und der wurde dann aufmerksam auf Max und seinen Zustand. Und er ging dann zu ihm hin und hat gesagt, du Sportsfreund, wie sieht denn das hier aus? Und Max sagt, alles in Ordnung. ein Türsteher sagt, ja, da habe ich jetzt einen etwas anderen Eindruck. Für dich ist die Reise ab hier beendet. Das wiederum sah Max dann anders und hat gesagt, er könne sich jetzt verpissen und soll ihn in Ruhe lassen. Woraufhin der Türsteher Max am Schlawittchen nahm, nach draußen beförderte, ihn noch fleißig seine zwei vollgesoffenen Karten bezahlen ließ und ihm sogar noch ein Taxi freundlicherweise gerufen hat. Oder die standen ja da unten dann immer rum auf dem Parkplatz, ne? Die Taxis.
Ja.
Und dann ist Max nach Hause gefahren. Side Story. Wir haben irgendwann um 6 gesagt, oder nee, ihr habt um 6 gesagt, Rob, wir wollen jetzt los. Ich habe gesagt, ich bleibe noch. Es ist so geil. Um 6.10 Uhr habe ich gesagt. Ich habe um 6.10 Uhr gesagt, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich will nach Hause. Wo sind alle? Scheiße. Und dann habe ich euch noch gefunden, nur wir haben Max nicht mehr gefunden, was ein mittelschweres Problem war, weil du da einfach nicht rausgekommen bist, wenn du dein Geld nicht bezahlt hast. Da waren die nicht so, freundlich und so kulant. Und dann haben wir da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben, weil ich war auch ganz schön rum, aber wir haben dann wirklich alle gefragt, dass die ihre letzten Klimperpfennige und ihre letzten Murmeln und so mit rausgegeben haben. Irgendwie haben wir es zusammengekriegt, oder?
Nee, wir haben, das waren gar nicht so viele. Also ich hatte noch ein bisschen was mit und wir haben einfach zusammengelegt. Das macht man für Kumpels.
Ja. Auch für aber dich. Ich habe geschwitzt. Naja, ich kam nach Hause, es war alles in Ordnung. Und am nächsten Tag erzählte mir dann Max den Rest seines Abends, beziehungsweise seines Morgens. Max hatte während der Fahrt im Taxi, neigtet ihr eigentlich auch im Taxi immer dazu, wenn ihr betrunken wart, den Fahrer in irrsinnige Gespräche zu verwickeln?
Teilweise.
Ich war unangenehm. Okay. Hat er das auch gemacht und irgendwie während der Fahrt kam ihm der Gedanke, Scheiße, meine Mutter ist Frühaufsteherin und die sollen mich nicht in diesem jämmerlichen, erbärmlichen Zustand entdecken oder sehen. Also werde ich einen Klassiker der Kompensationsstrategien anwenden. Ich werde joggen. Ich weiß nicht, hattet ihr diesen Gedanken? Ich kenne ihn auch, dass wenn man denkt, oh wow, ich bin krass betrunken, meine Eltern sollen mich nicht so sehen oder wer auch immer soll mich nicht so sehen. Ich jogge jetzt einfach so ein bisschen und aus dem irrsinnigen Glauben heraus, man würde seinen Stoffwechsel ankurbeln und der würde mehr Alkohol verbrennen oder abbauen, möchte man dann joggen. Bringt absolut nichts. Max entschied sich dazu, sich am Ortsausgang oder am Ortseingang rauszulassen und den Rest des Weges, was so etwa 2 Kilometer sind, zu joggen. Als er das Taxi dann bezahlt hat und losjoggen wollte, stellte er fest, dass nicht mal gehen drinne ist. Und so quälte sich Max alle 4 Meter auf die Fresse fallend die ganzen 2 Kilometer durch die Hauptstraße seines Dorfs, wo gerade die ersten es wurde hell, wo die ersten Menschen die Mülltonnen rausstellten oder zum Bäckerauto gingen, quälte er sich in komplett zerschlissenen Hosen und in einem dreckigen weißen T-Shirt quälte er sich.
Und Krawatte.
Aber mit Krawatte.
Ja. Mit Krawatte. Und er hangelte sich dazu von einem Zaunfall zum nächsten Straßenschild. Es muss ein wirklich erbärmliches Bild, ein erbarmungswürdiges Bild abgegeben haben. Naja, nach wirklich einer Ewigkeit und nach einem unglaublichen Spießrutenlauf kam er dann zu Hause an, machte ganz leise und zu seiner Überraschung stellte er fest, Mutter ist noch nicht wach. Und dann kam ihm die Idee zu einer zweiten Kompensationsstrategie von Alkohol, nämlich von einer entweder kalten Dusche oder einer schönen Badewanne voll. Er entschied sich für Letzteres, verteilte quasi seine ganzen Klamotten in der Wohnung und legte sich splitterfasernackt in die Badewanne und machte die sich voll. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung an dem Morgen oder an dem Vormittag wurde seine Mutter ein bisschen später wach. Gegen 10.30 Uhr erwachte sie und als sie den ersten Fuß aus dem Bett nahm, merkte sie, oh Scheiße, mir ist hier in der Nacht eine Mineralwasserflasche umgefallen, hier ist alles nass. Beim genaueren Hinsehen dachten sie, nee, es war nicht die Mineralwasserflasche, sondern wir haben hier einen Wasserschaden. Das ganze scheiß Schlafzimmer fing gerade an, sich mit Wasser zu bedecken. Sie folgte. Sie folgte also der Spur, wo dieses Wasser herkam. Ganze Flur, komplett unter Wasser. Es lief in die Küche rein, in alle Zimmer. Und logischerweise kam dieser Wasserstrom kam aus Richtung Badezimmer. Und als sie dieses Zimmer oder die Tür zum Badezimmer öffnete, lag dort der Mensch, den sie geboren hat, auf den sie einst mal stolz gewesen ist, lag nackt in der Wanne. Das Wasser lief. Und es ist einfach nur dem Zufall geschuldet, dass er sich nicht selbst ertränkt hatte, sondern er hatte sich so platziert, dass gerade seine Nase aus der Wasseroberfläche herausguckte und er so blubbernd atmen konnte.
Schon so. Die Nacktmulle.
So, aber damit noch nicht genug. Natürlich machte sie Max wach und stellte das Wasser aus und versuchte ihn vorm Ertrinken zu retten. Max wachte natürlich auch auf und konnte die Aufregung in keinster Weise verstehen und verstand auch nicht, warum sie ihn jetzt hier so wirsch weckt. Ja, hat er kein Verständnis dafür gehabt. Er stand aus dieser Wanne auf, schob seine Mutter beiseite. Schob seine Mutter beiseite. Ging nackt. Schnellen Schrittes in die Küche. Seine Mutter ging vollkommen ungläubig hinter ihm hinterher. Er ging zum Kühlschrank.
Los, erzähl.
Er ging zielstrebig zum Kühlschrank und nahm die Rama-Margarine raus und aus dem Schub einen kleinen Teelöffel. Und fing an, die Rama zu löffeln. Und seine Mutter fragte ihn dann halt, ob er einen Arsch offen hat. Und dann der Spruch des Abends, den ich nie vergessen werde, sagte er, Mutter, mach ich irgendwann nicht so eine Bambule. Und was ich dir sagen wollte, dein Joghurt ist schlecht. Stell dir das einfach vor. Dein Kind steht da vor dir und
ist immer wieder geil. Ja. Ist immer wieder geil. Vor allem halt auch nackt, ne?
Ey, wie der da in der. Wie lange lacht der in dem Wasser? So 2, 3 Stunden? 4 Stunden?
Ja, 3, 4 Stunden, ja.
Das muss ausgesehen haben wie so eine Wantang-Suppe. Der muss doch so auf wie dünn sein, wie so eine schwapplige Nudel.
Es muss unglaublich gewesen. Und das führte auch zu Spannungen zwischen den beiden. Ja, also da war seine Mutter, hat ihm so ein bisschen Höchststrafe gegeben. Sie war ein bisschen enttäuscht von ihm.
Er hat mir schon mal erzählt, dass es sogar schlimmer war.
Ja, er sollte Sachen packen nach dem Tag. Ja.
Er sollte dann die Sachen packen. Und das musste er dann auch erstmal.
Ja.
Wo sollte er noch hin?
Wie erklärst du das auch deiner Versicherung, dass es hier zum Wasserzwischenfall kam?
Oh, Alter. Ja, und er hat sich dann, nachdem er den Joghurt beziehungsweise die Rama weggestellt hat, hat er sich halt einfach ins Bett gelegt und war, wie Philipp Döring, vor 19 Uhr erstmal nicht gesehen. In der Zeit hat die Mutter halt alles da komplett wieder klar Schiff gemacht. Mit Wasserbrüchen können wir uns ja aus, Philipp. Du nicht so, Tob. Und bei der Beseitigung dessen, das dauert eine Weile. Und er stand dann so auf und konnte sich erstmal an nichts erinnern. Also das Hirn hat ja dann irgendwie so eine, ich weiß nicht, so einen Schutzmechanismus, der dann erst so langsam, so bruchstückartig, so schemenhaft die Erinnerung wieder einfließen lässt ins Bewusstsein. Und sie hat ihm das dann erklärt und hat dann gesagt, dass er jetzt seine Sachen erstmal packen könnte. So, damit haben wir auch diesen kleinen Exkurs in unsere Kleinstadt-Disco der Jugend beendet. Und wir hoffen, wir konnten ein paar Anekdoten und ein paar Gefühle bei euch triggern. Ihr habt das alle erlebt. Und wir schicken euch jetzt wieder ein paar süße Tipps für eure Streaming-Dienste.
HB Bro.
HB Bro, Tobs Videothek, die beiden Herrschaften, die letzte Woche mit 26-6 pro eurer Tipps abschneiden konnten. Mal gucken, wie es diese Woche aussieht. Philipp Döring, du bist dran mit einem Filmtipp oder einem Serientipp, den die Leute unbedingt beherzigen müssen.
Ich habe diese Woche wieder einen Film für euch. Lässt sich auch auf hiesigen Plattformen streamen.
Mhm.
ich präsentiere euch Wind River. Das ist von 2017. Ja, Robin, du hast ihn gesehen, auch wenn du dich gerade nicht dran erinnerst.
Ja, doch, ich erinnere mich.
Und zwar geht es um das verschneite Wyoming der Jetztzeit. Da ist quasi ein Mord passiert. Und zwar ist dann, das spielt in so einem Indianerreservat dort in Wyoming. Und dort wird quasi ein totes Mädchen gefunden. Und der ortsansässige Wildhüter, sag ich mal, Jäger, hilft dann so einem FBI-Frischling, die ganze Sache aufzudröseln. Und da geht es um sehr viel Emotionen, sehr viel Mix aus Eigenbrödelei und ein bisschen Politik dort vor Ort, wie das Ganze gehandhabt wird mit den Natives, mit irgendwelchen Firmen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen formuliere ich es jetzt so. Es ist eine richtig geile Story, geiles Pacing. Da geht es einfach zur Sache und das ist, sind so Momente, wo du dann sagst, ja, das ist okay so, wie das da endet.
Wind River kann ich auch mich anschließen. Philipp Dörings Tipp für diese Woche. Und Tobias Meissner schließt sich direkt an. Serie oder Film?
Auch noch ein Film, den ich letztens wieder auf meine muss ich demnächst mal wieder gucken Liste gesetzt habe. Und zwar ist das der Film Room oder Raum mit von 2015 mit Brie Larson, die dafür auch einen Globe und einen Oscar gewonnen hat, die eine sehr tolle Schauspielerin ist, wie mir Dö auch gerade signalisiert. Und die Handlung ist folgende: Sie und ihr fünfjähriger Sohn leben in einem ganz engen Raum. Dieser Raum stellt sich dann später stellt sich relativ schnell als Gefängnis in einem Keller dar und sie wird von einem Mann dort festgehalten. Und es handelt davon, wie sie mit ihrem Kind dort lebt, wie sie ihm die Welt erklärt, wie sie ihm schützt und so weiter. Es ist ein sehr intimer Film, ist ein Kammerspiel, kann man eigentlich sagen, bis zu einem bestimmten Punkt. Sehr eindringlich gespielt von beiden, muss man sagen. Auch der Kinderdarsteller, der Junge, ich glaube, Namen sagen immer viel, Jacob Tremblay, wahnsinnig gut gespielt. Also es ist ein sehr, sehr emotionaler und eindringlicher Film und ist auch einer der besten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
Stimmt, der war heftig. Also auch kein Feel-Good-Movie, aber das muss ja auch nicht sein. Also das ist schon einer, der auch an die Nieren geht und ich erinnere mich auch, dass der fantastisch gespielt gewesen ist. Habe ich mir auch hier direkt nochmal aufgeschrieben, ist auch auf meiner Mal-Wieder-Gucken-Liste. Danke für diese Erinnerung, Tobias.
Und damit sich niemand aufregt, 11,99 dafür zu bezahlen, okay, der läuft gerade auf Netflix und man kann ihn, glaube ich, auch bei Amazon Prime mieten für ein Apfel und ein Ei.
Ansonsten, für alle, die es nicht wissen, Robin hat es letztens schon mal erwähnt, dann nutzt es ja auch fleißig. ladet euch einfach die App runter oder geht auf die Website, wer streamt es. Die listen fast alles, fast immer aktuell auch auf. Jetzt wird wieder einer kommen, oh, ich habe was gefunden, was da nicht stand. Ja, meine Fresse, die können nicht alles machen, aber die sind eigentlich immer up to date.
Ja, wer streamt das App ist tatsächlich ein sehr hilfreiches Tool. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Tipps. Ich kann noch bestätigen, dass ich Justice League angefangen habe, am Wochenende eine Stunde zu gucken.
Wie viel hast du geschafft?
Naja, eine Stunde. Und dann bin ich, dann habe ich es nicht mehr geschafft. Dann ging es nicht mehr.
Also nach dem Intro weggeschlafen quasi.
Sozusagen, genau.
Das sind doch aber bloß 4 Stunden. Was hast du dich denn so?
Wahnsinn. Echt, ich dachte, ich will euch mal imponieren und möchte mal dazugehören zu diesem erlesenen Club der Filmkenner und dachte schon, nee.
Also so viel von Marvel hast du auch nicht mitbekommen, oder? Aber das ist, glaube ich, dann auch die einfache Unterhaltung für dich, weil das mit Justice League lief in der ersten Ausstrahlung schon recht schlecht und man muss sich dafür auch irgendwie begeistern, diesen Film dann nochmal gucken zu wollen, in der Fassung jetzt, die meines Erachtens auch besser ist. Müssen wir uns auch nochmal unterhalten, dann im stillen Kämmerlein, dö. Aber ich war zum Beispiel, und das möchte ich an dieser Stelle immer, oder das kann ich immer wieder betonen, ich war sehr stolz auf dich, Robin, dass du auch für mich dir Star Wars einfach mal angeschaut hast. Da war ich sehr stolz. Das ist gegen deine Religion. Ja. Und trotzdem hast du es gemacht, da war ich sehr stolz damals.
Ich habe es probiert, es ist nicht meine Kunstform. Man möge mich steinigen dafür. Ich kann das sehr appreciaten, was da passiert, sowohl filmisch als auch darstellerisch, als auch was. Das ist ja eigentlich komplett CGI irgendwie. Ja, zumindest so die erste Stunde war für mich, für mein bescheidenes Auge, sehr animiert, aber egal. Ich hab's versucht, ich hab's nicht geschafft. Seid mir nicht böse. Sei's drum.
Ist nicht schlimm.
So, und daran anschließend passt es wie die Faust aufs Auge, was wir diese Woche für das Hänsel und Rätsel vorbereitet haben. Was sonst wirklich keiner hat, das gibt's hier beim Proletariat. Wortspielkunst auf deutschem Niveau. Und der lange Suchen durch gibt es nirgendwo. Dieser Mist ist auch gewachsen auf einen, ich glaube, einen WhatsApp-Verlauf. Oder irgendwo haben wir das mal gemacht, da haben wir uns in einen Rausch geschrieben. Es geht um Philipp Dörings Lieblingsserien bzw. Lieblingsfilme. Ja, also zum Warmwerden wäre da zum Beispiel Dödanik oder DZSZ.
Dö mit dem Wolf tanzt.
Ja, schön. Dirty Dancing kann ja im Prinzip da auch so bleiben.
Aber
alles von Quentin Durandino. Also ihr wisst, wo es hin soll. Ja, es ist wieder ganz seichte Kost. Da wollen wir was hören, da wollen wir was sehen. Da gibt es 1 Milliarde gute Sachen. Ihr wisst Bescheid.
Okay, Phil.
Philipp, du bist.
Schön.
Was war's?
Kill Phil.
Kill Phil.
Dirty Harry. Hat man auch noch.
Ja. Und wenn ihr irgendwas habt, wenn euch irgendwas bewegt, wenn ihr irgendwie Anklang bzw. Anstoß findet an unserer Folge, wenn ihr selber was dazu beizutragen habt, das macht uns immer großen Spaß, wenn ihr so ein bisschen was reinschickt, eure Gedanken, eure Kritik, eure Anmerkungen. Und natürlich wollen wir auch Feedback hören, wie denn die Filme so gelaufen sind, die Tob und Dö hier regelmäßig empfehlen. In diesem Sinne, macht euch irgendwie schöne Ostern, soweit halt möglich. Bleibt gesund. Bleibt happy, dreht nicht am Rad und beehrt uns wieder. Wir sind nächste Woche wieder am Start für euch.
Eventuell sind wir nächste Woche wieder da. Mal gucken.
Ganz sicher sind wir da.
Tschüssi.
Also macht's gut.
Tschüss, ihr Betrüger.